Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Herzlich willkommen zur letzten Episode des aktuellen Themenschwerpunktes Kapitalismus neu gedacht. Zu Gast ist Dr. Dr. Rainer Zietelmann. Er ist Autor von insgesamt 25 Büchern und er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Der Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Und genau deshalb habe ich gedacht, ja, dieser Mann muss diesen Themenschwerpunkt beenden. Wir müssen reden, wir müssen das Thema nochmal aus einer ganz anderen Richtung betrachten. Und ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, aber wenn ich sage, dass alle anderen Episoden, die wir bisher besprochen haben, nicht alle, aber fast alle, in dieser Episode irgendwie irgendwo auftauchen, dann sollte dich das nicht überraschen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit der längsten Episode dieses Themenschwerpunktes, mit der längsten Episode dieses Podcasts seit der Wiederauflage. So würde ich es sagen, das glaube ich zumindest. Ich bin mir nicht sicher, das hört man aus der Stimme heraus. Völlig egal, jetzt geht die Episode los. Viel Spaß mit Dr. Dr. Rainer Zietelmann. Der Kapitalismus ist, wenn Sie das vervollständigen müssten, wie würden Sie das machen?
Die Lösung und nicht das Problem.
Das heißt ja auch ein Buch von Ihnen. Ich habe es mir gedacht, deshalb, wenn Sie den Satz vervollständigen müssten und keinen Buchtitel nehmen dürften, was würden Sie dann sagen?
Ich würde sagen, der Kapitalismus hat in den letzten 200 Jahren dazu geführt, dass die Quote der Menschen, die in extremer Armut leben, von 90% auf unter 10% gesunken ist.
Und das ist ein Argument, welches man gar nicht mehr hört, wenn man über den Kapitalismus redet.
Ja, doch schon, wenn man meine Artikel und Bücher liest, ja. Sonst natürlich nicht so, dann haben Sie recht. Ja.
Okay, also ist das etwas, was in der aktuellen Debatte oder auch in unserer Gesellschaft, also wenn wir hier nach Deutschland schauen, aber vielleicht auch weltweit, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, aber wir bleiben erstmal hier national oder in der Dachregion. Es gibt sehr viel Kritik am Kapitalismus und dieses Argument, der Kapitalismus hat was Gutes kreiert, das wird ja in meiner Welt, das was ich beobachte, oft komplett ausgeklammert. Sehen Sie das ähnlich?
Ja, das ist so, hat auch was Religiöses an sich. Ja. Der Kapitalismus ist praktisch anstelle dessen getreten, was früher mal der Teufel war oder das Böse. Ja. Und alles, was Schlimmes passiert in der Welt, hängt man dann Kapitalismus dran. Also ich habe jetzt gerade vor 2 Wochen, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, da war doch ein Fall in Österreich, wo so ein 13-jähriges Mädchen vergewaltigt wurde von 3 Asylbewerbern. Ja. Und da gab es dann eine Berichterstattung in den Medien, eine sehr intensive in Österreich. Und dann haben linksextrem feministische Aktivisten ein Fernsehstudio gestürmt. Und aber nicht, um jetzt gegen die Vergewaltigung oder so zu protestieren, sondern weil die Nationalität genannt wurde, der Täter. Ja. Und dann haben Sie aber das Argument gesagt, eigentlich sei was ganz anderes schuld, nämlich die patriarchalische Gesellschaft und der Kapitalismus sei daran schuld. Ja. So, also das heißt, egal was passiert auf der Welt, ja, es ist immer der Kapitalismus im Zweifel. Und da können Sie alles nehmen, Klimawandel, Umweltverschmutzung, Faschismus, Kriege, Ungleichheit, Armut, Hunger, Unterdrückung. Also Sie können eigentlich, es gibt nichts Schlimmes auf der Welt, was man nicht mit dem Kapitalismus verbindet. Ja, und das ist rational auch nicht richtig zu erklären, weil es durch die Fakten nicht abgelegt ist. Wie gesagt, für mich ist das so eine politische Religion, der Antikapitalismus. Hat auch ein bisschen was gemein mit Verschwörungstheorien. Die sehen ja auch immer irgendwelche dunklen, geheimen Mächte im Hintergrund, die alles steuern, die ganze Welt. Ja, das gibt's ja im rechten politischen Bereich auch sehr viel. Da ist es dann der Bill Gates oder wer auch immer, ja. Und ja, das ist auch bei den Antikapitalisten, da sind es dann die Lobbyisten und die Superreichen, die sich zusammengetan haben, um viel Schlimmes auf der Welt zu tun, ja. ich versuche immer so sehr faktenorientierter dran zu gehen und würde mich freuen, wenn wir auch auf der Ebene ein bisschen diskutieren können heute, ja. Und kann man mal die einzelnen Punkte durchgehen und sagen, was ist denn an den einzelnen Argumenten tatsächlich dran, wenn man mal Fakten zugrunde legt, ja.
Okay, dann fangen wir an mit dem Klimawandel. Das ist gerade en vogue. Die Welt geht unter. Nein, das Leben auf dem Planeten geht den Bach runter wegen des Kapitalismus.
Ich will es noch ein bisschen ausweiten. Klimawandel und Umweltzerstörung, nehmen wir mal beides zusammen. Ja. Gerade wenn man mal die Umweltzerstörung nimmt, dann wird erstmal von vielen Menschen gar nicht wahrgenommen, dass in den meisten Ländern die Umwelt in einem sehr viel besseren Zustand ist als vor einigen Jahrzehnten. Nicht in allen, ja, da komme ich gleich drauf, aber in vielen. Zum Beispiel, was die Luftreinheit anlangt oder die Wasserqualität, ja. Wenn Sie Bilder angucken, vor einigen Jahrzehnten noch der Smog in deutschen Städten oder die Wasserqualität, ja. Da hat sich also in vielen Ländern, gerade in Europa und in den USA, erstmal ganz, ganz viel verbessert. Erste Feststellung dazu. Zweite Feststellung dazu. Ich habe mal zwei Indizes nebeneinander gehalten und es gibt einmal den Index der ökonomischen Freiheit, Index of Economic Freedom, der wird jedes Jahr von der Heritage Foundation erstellt. Man kann auch sagen, es ist eine Kapitalismus-Skala. Ja? So, die kapitalistischen Länder sind ganz oben, das sind also Länder wie Singapur oder die Schweiz, Neuseeland, Australien, ja, und die unfreiesten Länder sind ganz unten, also Venezuela, Nordkorea und Kuba und so weiter. Ja? So, wenn man jetzt diesen Index nimmt der wirtschaftlichen Freiheit, da gibt es so gewisse Scorings, ja, und hält den neben einen anderen Index, und zwar ist es der EPI-Index, der wird von der Yale University schon seit 20 Jahren ermittelt, da geht es um die Umweltqualität in einzelnen Ländern, ja, dann sieht man ganz klar, dass je wirtschaftlich freier, also kapitalistischer die Länder sind, die Umweltqualität besser ist und in den unfreiesten Ländern am schlechtesten ist. Ja. Das heißt also, insofern ist jetzt mal ganz allgemein auf die Umweltsituation bezogen. Da gibt es auch komplizierte Berechnungen, Korrelationsanalysen, Regressionsanalysen. Ja. Wenn man die beiden Indizes nebeneinander legt, ja, dann zeigt es, dass also wirtschaftliche Freiheit und Umweltstandards positiv miteinander korreliert sind. Ja. Aber es trifft, natürlich sollen damit Probleme nicht geleugnet werden. Es gibt also gerade der Klimawandel, der ist tatsächlich eine Sache, die sich nicht verbessert hat, sondern wo wir alle wissen, dass sich das verschlechtert hat, dass es da massive Probleme gibt. Und jetzt ist aber die Frage, woran liegt es und wie kann es gelöst werden? Und da möchte ich mal aufs Beispiel Deutschland kommen. Ja. In diesem EPI-Index, da gibt es noch einen Unterindex, da geht es um den Klimawandel nur. Ja. Da werden Sie sehen, dass Frankreich ziemlich viel weiter vorne liegt als Deutschland. Ich glaube, Frankreich auf Platz 4, Deutschland auf Platz 12 oder sowas. Ja. Wo man sich erst mal wundert, machen die Franzosen so viel mehr in Bezug auf Klimapolitik, als wir, noch gar nicht gehört. Ja, eine ganz einfache Sache. Die Franzosen beziehen 70% ihrer Energie aus Atomenergie. Ja? Und bei uns sind die Atomkraftwerke abgeschaltet oder fast schon, werden bald alle abgeschaltet. Ja? So, das hat aber nichts mit dem Kapitalismus zu tun. Da hat jetzt kein Kapitalist beschlossen, die Atomkraftwerke abzuschalten. Im Gegenteil, die hätten die lieber laufen lassen und Deutschland war mal führend auf dem Gebiet und könnte es heute noch sein, wenn nicht die Politik gekommen wäre, also damals die rot-grüne Regierung, dann fortgesetzt auch von der Merkel-Regierung, ja, und die Atomkraftwerke abgeschaltet hätte. Und das ist für mich eigentlich schon so ein Beispiel, dass man sagt, wenn ich jetzt mal das Thema Klimawandel nehme, ja, wer ist jetzt da schuld? Ist jetzt der Kapitalismus schuld oder ist die Politik schuld? Ja? Und ich lese jetzt gerade ein tolles Buch, also weil wir über Klimawandel reden, kann ich jedem empfehlen, ich halte es hier mal hoch, nicht mein Buch, sondern von Bill Gates geschrieben. Ja? Und da hat er so ein Kapitel über CO2-freie Stromerzeugung. Ja? Und da sagt er, Atomkraft ist die einzige CO2-freie Energiequelle, die zuverlässig und rund um die Uhr elektrischen Strom liefern kann, zu jeder Jahreszeit und fast überall auf der Welt, und die nachgewiesenermaßen im großen Maßstab funktioniert. Eine Zukunft, in der wir unsere Stromversorgung zu tragbaren Kosten CO2-freien machen können, ohne mehr Atomkraft einzusetzen, ist schwer vorstellbar. Ja? Also das wird dann ausgeführt. Ja? Kann man lange diskutieren über Kernenergie, aber ich nehme es mal nur als ein Beispiel, dass ich sage, das, was der Staat macht oder was grüne Politik macht, führt oft genau zum Gegenteil. Ich nehme noch ein zweites Beispiel, damit zu sagen, der hat nicht jetzt einfach eins dahergeholt. Jetzt in China ist jetzt neu so Magnetschwebebahn und sowas wie es bei uns der Transrapid war, ja, die unglaublich schnell in 2 Stunden, glaube ich, von Shanghai nach Peking gehen und so weiter. Ja. Also wenn der Strom, zumindest wenn er, sagen wir dann auch aus umweltfreundlicher oder klimafreundliche Energie, wie aus Atomenergie kommt, natürlich eine sehr, sagen wir mal, umweltfreundliche Art der Fortbewegung, auch im Vergleich zum Fliegen zum Beispiel. Ja? Ja. So, jetzt vor 20 Jahren ist der Transrapid in Deutschland beerdigt worden. Und wer jetzt mal googelt, Grüne feiern Ende des Transrapid, ja, dann kann der finden, wie die Grünen also groß gejubelt haben, ah, super, wir haben jetzt den Transrapid verhindert. Und heute sagen sie, ja, die schlimmen Inlandsflüge, die machen uns alle zu schaffen und die müssen wir verbieten. Hätten wir damals den Transrapid, sagen wir mal, nicht jetzt hier tot gemacht, jetzt steht er irgendwo da vergammelt in einem Museum rum und die Chinesen haben das übernommen. Da hätten wir also für den Klimaschutz einiges getan. Was sage ich mit diesen Beispielen? Ich sage damit, dass aus meiner Sicht nicht der Kapitalismus das Hauptübel ist, sondern dass oft gerade die Politik, auch die vermeintlich gut gemeinte oder ökologisch gemeinte Politik, die ist, die einen großen Teil der Mitschuld am Klimawandel trägt.
Und dann ja, abgeleitet daraus, ja aus unserer Meinung entsteht. Also wenn ich jetzt den Atomausstieg nehme, das war eine Befragung der Bevölkerung, man macht eine Umfrage und da kommt raus, die Deutschen wollen sich vom Atomstrom trennen, weil Fukushima, wir haben alle noch irgendwie Tschernobyl im Kopf, zumindest die, die alt genug sind, das wollen wir hier nicht. Und dann treten wir aus so einer emotionalen Situation vielleicht von dieser Technologie zurück. Genau das Gleiche mit Transrapid. Im Endeffekt ist das doch ein bisschen schizophren. Wir wollen etwas, aber gleichzeitig wollen wir auch etwas anderes. Also wir wollen CO2-frei, aber keinen Atomstrom. Ja, wir wollen Inlandsflüge verbieten, aber bloß keine Strecke zwischen diesen Städten bauen, weil dann würden wir ja auch was wieder zerstören.
Genau, also das ist klar, das ist völlig absurd und widersprüchlich. Hat auch viel mit damit zu tun, dass die Leute halt fehlinformiert sind. Also jetzt war ja gerade wieder vor kurzem Jahrestag von Fukushima und da haben dann die Grünen gepostet, ja, 20.000 Tote und das zeigt, wie gefährlich die Kernenergie ist. In den Nachrichten wurde auch diese Zahl von 20.000 Toten in Verbindung mit dem Kernkraftunfall genannt, ja. Nur es ist in Fukushima kein einziger durch Kernenergie gestorben, sondern da sind 20.000 Menschen gestorben, aber als Folge von dem Tsunami, ja, und nicht als Folge jetzt von radioaktiver Strahlung oder so, ja. Das heißt, die meisten Menschen beschäftigen sich halt nicht so intensiv mit dem Thema und das ist ein angstbesetztes Thema und viele, gut, wir können nicht die ganze Zeit jetzt nur über das Thema diskutieren, aber da gibt es dann immer die Argumente, was ist mit dem Atommüll und so weiter. Und wenn dann jemand damit kommt, sehe ich, dass die Leute irgendwo auf dem Diskussionsstand von vor 30 Jahren sind und diese neuen Technologien, die es da gibt oder an denen gearbeitet wird, wo zum Beispiel der Bill Gates jetzt auch beteiligt ist, damit TerraPower und verschiedenen Dingen, wo also das Atommüllproblem praktisch gar nicht mehr existiert, ja, dass das die Leute gar nicht wissen, waren irgendwann mal in Grünen vielleicht Anti-Atomkraftbewegung vor 30 Jahren, haben sich da ihre Meinung gebildet und sind aber nicht offen, dann, wenn es neue Fakten gibt oder neue Entwicklungen, dann die Meinung zu durchdenken. Und damit will ich nur sagen, das ist eigentlich ein Beispiel, man lastet dann dem Kapitalismus so pauschal viele Dinge an, die, wenn man mal näher hinguckt, also was hat das jetzt mit dem Kapitalismus zu tun? Wenn man die Kapitalisten mal hätte machen lassen, also im Silicon Valley gibt es im Moment 50 Startup-Unternehmen, die sich mit friedlicher Nutzung von Kernenergie beschäftigen. Ja, da findet Umweltschutz also tatsächlich statt, und zwar sicherlich sehr viel wirksamer, als wenn jetzt hier irgendjemand ein Transparent aufhängt irgendwo.
Ja, Ja, und ich finde es auch interessant, dass Bill Gates, der ja schon bekannterweise seit längerem Anhänger ist und auch viel Geld in die Forschung auch investiert über seine Stiftung. Ich habe vorgestern oder gestern eine Dokumentation gesehen über alternative Stromerzeugung und Wind und Sonne, ja klar. Und dann habe ich so gedacht, wenn wir aber alles auf diese beiden Systeme setzen, nehmen wir mal an 30% Sonne und dann bricht so ein Vulkan in Italien aus. Und dann haben wir hier einfach mal 5 Jahre eine Staubwolke über der Erde, dann haben wir auch keinen Strom. Also das sind ja alles Dinge, das ist jetzt natürlich ein Extrem, aber das kann ja auch passieren. Das heißt, wie an der Börse auch, so ein bisschen diversifizieren hilft.
Und also wenn man alles, was wir jetzt sagen mit Windkraft und Sonnenkollektoren, hat mal jemand ausgerechnet, da müsste man weltweit eine Fläche lückenlos bepflastern, die ist so groß wie Nordamerika, also inklusive Kanada, ja, Stück für Stück alles dann bepflastern. Also das ist einfach irreal, ist auch von der Versorgungssicherheit, vor allen Dingen von dem Wirkungsgrad viel geringer. Und ich will nur mal sagen, wir wollen es jetzt nicht nur in der Kernenergiediskussion hier festhängen, aber es ist ja nur für mich ein Beispiel dafür, dass man sagt, hier der Kapitalismus ist schuld an der Umweltzerstörung. Da nehme ich das mal in zwei Teile auseinander und sag mal, also erstmal ist die Umwelt in vielen Bereichen besser als vor 20, 30 Jahren. Nimm das mal wahr. Ich weiß nicht, ob Sie das Buch kennen von Steven Pinker, Aufklärung jetzt, oder von Hans Rosling, Factfulness. Ja. Auch zwei tolle Bücher, ja. Und da weist er ja nach, dass wir eine Fehlwahrnehmung haben. Dass man, also wenn man die Leute fragt, wie ist es denn, ja, dass die Leute sagen, alles wird schlechter, die ganze Welt ist schlimmer und die Umwelt wird immer schlimmer. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, ist gar nicht abgedeckt. Also erstmal überhaupt zur Kenntnis nehmen, was denn überhaupt ist, ja. Und dann, klar, es gibt Probleme, die will ich auch nicht leugnen. Wenn man dann die Probleme anschaut, überlegen, wie kann man sie jetzt lösen? Und wenn jetzt jemand dann sagt, ich will ein antikapitalistisches System haben praktisch, ja, da bin ich da deswegen sehr skeptisch, weil die halt alle ausnahmslos versagt haben in den letzten in den letzten 100 Jahren, und zwar ganz besonders im Umweltbereich. Ja. Also ich habe jetzt gerade so einen Bericht gelesen über Umweltzerstörung der DDR. Das war ja extrem viel mehr Umweltzerstörung, als es jemals in der Bundesrepublik gegeben hat. Ja, in gar keinem Vergleich. Es hat sich erst dann gebessert nach der Wiedervereinigung in den Gebieten. Ja. Oder ich habe ein tolles Buch gerade gelesen, ganz faszinierendes Buch, über Tschernobyl, wo also der ganze Unfall im Detail nachgezeichnet war, ja. Und der führende Atomwissenschaftler damals, der UdSSR, der hat selbst am Schluss gesehen und gesagt, es war unser Wirtschaftssystem, ja, mit seinen Strukturen, was dazu geführt hat. Kann man also in dem Buch detailliert nachlesen. Das heißt also, ich bin skeptisch, dass ja viele Leute denken, wenn einer gute Absichten hat, was Gutes will, das würde lang. Nee. Manchmal kommt auch bei dem gut gemeinten was Schlechtes raus. Also wir haben ja schon gerade zwei Beispiele mit dem Transrapid oder mit der Kernenergie. Ja, aber man kann es auch, sagen wir, verallgemeinern, dass planwirtschaftliche Systeme oder die vor allen Dingen auf Staat setzen, dass die halt einfach nicht funktioniert haben in der Geschichte und gerade im Umweltbereich überhaupt nicht funktioniert haben, sondern zu einer totalen Katastrophe geführt haben. Da sage ich, da muss man doch auch mal lernen aus der Geschichte. Ich habe jetzt hier gerade ein anderes Buch gelesen von Christian Niemitz, auch sehr empfehlenswert, Sozialismus, die gescheiterte Idee, die niemals stirbt. Und er hat zusammengezählt, dass es 24 sozialistische Experimente gegeben hat in den letzten 100 Jahren. Und die sind alle ausnahmslos gescheitert. Ja? Und klar, jetzt kommen manche und sagen, ich habe hier eine Idee, jetzt kommt Experiment Nummer 25, diesmal wird es klappen. Also ist ja in Peru gerade wieder ein Marxist gewählt worden, der sagt jetzt, Nummer 25, weiß ich, das wird gehen. Aber das war immer so. Ich weiß noch vor 20 Jahren, da ist ja ein Venezuela Hugo Chavez gewählt worden. Ja, da waren alle begeistert. Oh, Sozialismus im 21. Jahrhundert. Ja, jetzt haben wir es endlich. Ja, jetzt wissen wir, wie es geht. Und Sarah Wagenknecht, die viele gut finden, aber sag mal, die hat noch vor ein paar Jahren gesagt, Venezuela ist ein Wirtschaftsmodell, von dem wir viel lernen können, und war also auch eine große Verehrerin von Hugo Chavez und Venezuela. Ja. Ich meine, das Ende kennen wir jetzt, ja. Die Inflationsrate, die liegt irgendwo im paar Tausend, das war sogar mal in einem Jahr bei 1 Million%, ja, ja. Die sind 10% der Bevölkerung sind geflohen, schon aus Venezuela, viele hungern, es ist Unterdrückung, ja. So, und der Trick ist dann immer, dass wenn es dann gescheitert ist, dann kommen die Sozialisten jedes Mal sagen, nee, nee, das war gar nicht der richtige Sozialismus, ja, sondern das war eine Verfälschung und das nächste Mal, da wird es aber besser, ja. Und da sage ich mir, also dann, wenn das aber immer wieder gescheitert ist, ja, das ist also für mich wie, sagen wir mal, eine Hausfrau, die immer wieder einen Kuchen nach einem ähnlichen Rezept backt. Jedes Mal wird es den Gästen schlecht und die müssen sich übergeben. Und statt irgendwann mal zu verstehen, dass das Rezept schlecht ist, ja, nur sagt, ich muss das nächste ein bisschen abwandeln, dann wird es vielleicht besser. Es ist aber nicht so. Ja,
ja, also ich finde es interessant, dass der Titel des Buches dann auch heißt, eine gescheiterte Idee, die niemals stirbt. Weil normalerweise ist es ja so, dass der Mensch zumindest in der Idealvorstellung aus Fehlern lernt. Und hier ja, gibt es anscheinend so ein Gesellschaftskollektiv oder zumindest eine Strömung innerhalb der Gesellschaft, die immer wieder sagt, das ist doch toll. Wir kommen beide aus Berlin, wir haben unterschiedliche Rollen. Ich bin Mieter, Sie sind Vermieter. Dort haben wir die gleiche Idee in einem Mikrokosmos, der vielleicht bald bundesweit ausgeweitet wird. Das Thema Ungleichheit kommt immer auf die Agenda, wenn wir über Kapitalismus reden. Ich weiß, Factfulness hat vieles auch einfach niedergeschrieben, wo es auch bewiesen wird, dass die Ungleichheit nicht zunimmt, sondern das Gegenteil passiert. Aber was sagen Sie dann zu solchen regionalen Konflikten, die ja auch immer wieder diesen Anklang haben, ja, der Staat, der muss uns jetzt retten und der macht alles besser. Und die Politiker fühlen sich dann natürlich auch ein bisschen gebauchpinselt und sagen, ja, juhu, da greifen wir doch gerne ein, weil das ist so ein Stück mehr Macht, macht ja auch Spaß.
Also ganz viele Fragen auf einmal, schichten wir ein bisschen ab. Also sagen wir generell Thema Ungleichheit. Ja. Ich persönlich finde das ein völlig irrelevantes Thema. Ich interessiere mich viel mehr für Armut. Ja. Ich will mal, bevor wir jetzt hier auf Deutschland gehen, kommen wir wieder zum Beispiel China, was ich vorhin genannt habe. Ja. In China haben 1980 88% der Menschen in extremer Armut gelebt. Ja. Heute ist der Prozentsatz bei unter 1%. Ja. Das heißt, durch die Einführung von Marktwirtschaft, mehr Kapitalismus, Privateigentum, ist die Armut extrem zurückgegangen. Die Ungleichheit, die man ja in dem sogenannten Gini-Index misst, die ist aber sehr stark gestiegen in China. Ja. So, wenn ich jetzt sage, Ungleichheit ist das Wichtigste, da müsste ich ja sagen, gehen wir zurück zur Mao-Zeit, weil da waren die Leute gleich, ja, da war alles besser. Habe ich aber niemanden gesehen in China, der das wollte. Also die Leute, die nehmen da gerne hin, dass es mehr Milliardäre gibt heute. Also heutzutage wissen viele gar nicht, gibt es in Peking mehr Milliardäre als in New York. Ja, das nehmen die gerne hin, dafür, dass die Zahl der Armen halt auch gesunken ist. Deswegen sage ich, für mich ist Armut das Thema, nicht Ungleichheit. Und es war in der Geschichte eigentlich immer so, dass Fortschritt zunächst sogar mal mit höherer Ungleichheit verbunden war, ist ja klar. Weil am Anfang sind alle arm, wenn sie so wollen. Und dann gehen einige raus aus der Armut, aber nicht alle praktisch innerhalb von 3 Wochen oder so, ja, sondern das ist ein Prozess, der sich über Jahre erstreckt. Da gehen einige voran und dann kommen später andere. Und deswegen, also sagen wir mal, ich komme auch gerne auf Deutschland zurück, aber was mich ein bisschen stört, die Leute aus dem Lager der Antikapitalisten, die haben früher immer argumentiert, weltweit und global und wie ist es jetzt mit der dritten Welt und so weiter, ja. Und heute ist es denen irgendwo anscheinend egal, welche Fortschritte überall auf der Welt gemacht wurden, ja, und wie da Ungleichheit auch und Armut reduziert worden sind im Weltmaßstab, sondern die gucken dann ganz eng beschränkt auf das, was jetzt in der Bundesrepublik passiert und was sie da sehen. Und das ist, finde ich, so ein bisschen eine verengte Sicht, weil ich sehe es schon in meinem Weltmaßstab und gucke, was da passiert ist und ich jetzt nur die Narbe schaue, was ist jetzt genau bei uns in Deutschland. Aber wir können auch gerne, klar, bei uns in Deutschland darüber diskutieren. Sie haben ja jetzt Berlin als Beispiel angeführt. Das ist ja jetzt die Diskussion Enteignung Wohnungsunternehmen. Ja? Mhm. Und da sage ich, also alles das, was von den Leuten vorgebracht wird, die jetzt anders denken als ich, nämlich der Mietendeckel, der eingeführt wurde, aber jetzt ja gescheitert ist als verfassungswidrig, und dann die Enteignung, die im Moment also durch einen Volksentscheid betrieben wird, ja, das sind ja keine neuen Rezepte. Also fangen wir mit dem Mietendeckel an. Den hat sich jetzt nicht irgendeine Initiative ausgedacht, sondern der ist erstmals von Adolf Hitler eingeführt worden. Ja. Adolf Hitler hat damals einen Mietendeckel eingeführt und der wurde dann unverändert in der DDR fortgesetzt. So. Und in der DDR hat er dann im Ergebnis letztlich dazu geführt, zu einer absoluten, also Mietendeckel plus dann diese Staatswohnung, ja, die Philosophie, also nur Staatswohnungen sind gute Wohnungen, die dahinter steckt. Ja. Das war ja auch in der DDR die Basis praktisch der Überzeugung. Und wenn man mal guckt, in was für einem Zustand die Wohnungen waren am Ende der DDR. Ja, ich meine, da mussten 80 Milliarden Steuermittel aus dem Westen aufgebracht werden, um den Wohnungsmangel zu beseitigen und um die zum Teil völlig zerfallenen Altbauten wieder zu modernisieren. Also wenn Sie mal Bilder anschauen von Ost-Berlin zu DDR-Zeiten oder auch Leipzig oder Dresden oder Erfurt und heute, ja, dann sehen Sie mal also, dass dieses Rezept Mietendeckel plus Staatseigentum nicht richtig gut funktioniert hat, was viele gar nicht wissen. Noch am Ende der DDR-Zeit, da waren mehr als 2/3 der Wohnungen mit Kohleheizung. Ja? Nicht nur sehr umweltschädlicher, sondern auch nicht sehr angenehm für die Mieter, die drin wohnen. Viele Wohnungen hatten nicht mal praktisch eine Innentoilette damals. Ja? Ein Großteil der alten Gebäude war zerfallen. Und das ist wieder für mich ja, zu dem Motto Lernen aus der Geschichte. Warum will ich jetzt was probieren mit der Überschrift erstens Mietendeckel und zweitens Enteignung, was erstens schon mal probiert wurde und überhaupt gar nicht funktioniert hat. Ja? Und ich meine, ist ja auch so, jetzt gibt man hier Abermillionen aus, um zu völlig überhöhten Preisen, dass Berlin, der Staat, Wohnungen abkauft, privaten Unternehmen, oder bei der Enteignung sollen es ja sogar dann 30 Milliarden ausgeben werden. Ja, wenn Sie mal überlegen, wie viele neue Wohnungen man dafür bauen könnte. Ja, aber dadurch, dass man jetzt praktisch die Wohnungen den Besitzer wechseln, da wird ja keine einzige neue Wohnung geschaffen. Das heißt, da wird auch kein Problem mit beseitigt. Ja, das Problem von den steigenden Mieten hängt ja damit zusammen, dass es zu wenig Wohnungen gibt. Ja, und das Problem wird doch nicht dadurch geändert, dass jetzt einfach der Besitzer wechselt, also dass es dann irgendwo eine staatliche oder kommunale Wohnungsgesellschaft ist, statt einem Privatmenschen, sondern das Problem könnte nur dadurch gelindert werden, dass er Wohnungen baut. Ja? Und wenn ich dann mal überlege, ja, wie könnte man denn mehr schaffen, dann sage ich einfach mal wieder durch mehr Markt, weniger Staat. Also ich sage mal ein Beispiel, wenn Sie jetzt ganz neu irgendwo ein Grundstück entwickeln, dann brauchen Sie einen sogenannten B-Plan, heißt es. Ja? Und wenn ich die Leute frage, was denkst du denn, wie lange so die Aufstellung von so einem B-Plan dauert in Berlin? Das wissen viele gar nicht. Ja? Das dauert 12 Jahre. Ja? Das dauert 12 Jahre. Und wenn jetzt so ein Gebäude gebaut wird, neues, ja, dann ist es oft so, also das ist typisch, dass man sagt, sagen wir vom Kauf vom Grundstück bis das Gebäude da sind, können mal gut auf 10 Jahre vergehen. Ja? Und davon sind 8 Jahre Behördenkrieg, Planung und 2 Jahre Bauzeit. Ja? Und wenn man das mal abkürzen würde, und also ja, in Deutschland gibt es 25.000 Bauvorschriften, 25.000. Ja? So, das ist ein absoluter Wahnsinn, wodurch das Bauen sehr verteuert wird auch. Ja? Statt, wie wir vorhin gesagt haben, irgendwo mit Kernenergie, Transrapid und so weiter Probleme zu lösen, macht man immer neue Energiesparverordnungen, die dann nochmal das letzte Fitzelchen 1% im Wohnungsbau an Energieeinsparung verbessern sollen, aber das Bauen um viel höheren Faktor verteuern. Ja? Also das heißt, auch da bin ich der Meinung, der Staat, der ist nicht die Lösung, sondern der Staat, der schafft da erst ganz viele Probleme.
Was ist mit Spekulation? Weil ich meine, also die Argumente sind logisch, finde ich auch interessant, zumal ich einen Nachbarn habe, der hat das Nachbargrundstück gekauft und gesagt, ja, da baut er jetzt. Und da habe ich gedacht, mal gucken, wann es losgeht. Er baut da jetzt. Das kann ja dann noch ein paar Jahre dauern. Also interessante Info. Mal gucken, ob ich dann überhaupt noch hier wohne. also vielleicht in 8 Jahren geht's los. Und Was ist mit der Spekulation? Weil eine Sache, die wir sehen, in Berlin ganz extrem, aber generell, das hat Andreas Beck hier in diesem Podcast auch gesagt, Kapitalgesellschaften aus der ganzen Welt kaufen Grundstücke, kaufen Gebäude und es geht im Endeffekt nur darum, die 2 Jahre später zu einem viel höheren Preis zu verkaufen. Das heißt, der Wohnraum wird zum Spekulationsobjekt und jetzt versucht man irgendwie da als Staat mitzukonkurrieren und kauft das jetzt ganz teuer wieder zurück. Also das ist ja auch alles irgendwie komisch, oder nicht?
Ja, also natürlich, das gibt es ja, dass Leute jetzt Grundstücke kaufen, um sie dann wieder weiter zu verkaufen, genau wie es auch Leute gibt, die Aktien kaufen, um sie dann wieder teurer weiter zu verkaufen. Nur der Staat, der ist ja selbst auch da ein großes Übel, weil statt dass viele neue Flächen ausgewiesen werden, ja, wodurch sich die Lage entspannen könnte, ist die Situation verknappt, ja, durch zu wenig zugewiesene Grundstücke und dadurch kommt es überhaupt nur, also nehmen Sie jetzt mal ein Gedankenexperiment. Berlin ist ja eine Stadt, die jetzt, wenn ich es mal mit New York oder so vergleiche, gar nicht so zugebaut ist wie andere Städte. Ja? Ja. So, und wo es also tatsächlich noch viele Möglichkeiten gäbe, so zu bauen. Und wenn da sehr viel mehr Bauland ausgewiesen würde, Spekulationen gibt es immer, hat es auch immer gegeben, die werden es nie ganz beseitigen, aber diese Auswüchse, ja, die sind ja nur dann möglich, wenn also ein Gut tatsächlich sehr, sehr knapp wird und wenn Preise in schneller Zeit steigen, da werden ja diese Leute dadurch angezogen. Also muss ich da auch wieder das Übel letztlich an der Wurzel angehen.
Okay, also würde der Staat seine Hausaufgaben machen, hätten wir diesen aufgeheizten Markt nicht, sondern würde sich alles ein bisschen entspannen.
Dieser ganze aufgeheizte Markt, der hat ja vor allen Dingen eine Ursache, also das ist auch eigentlich nicht so schwer zu verstehen. In letzten, also jetzt aktuell nicht mehr, aber in lange Zeit sind ja sehr viele Leute nach Berlin gekommen, was ja erstmal erfreulich ist. Also wir haben sehr viele neue Einwohner bekommen, aber es ist halt nicht im gleichen Maß gebaut worden. Ja, einfach weil die Genehmigungsverfahren zu lang sind, weil es zu teuer ist. Auch ja, und da muss man so ins Detail gehen, um dann auch zu sehen, wo es da im Argen liegt. Also ich sage mal ein praktisches Beispiel. Ich hatte eine Freundin gehabt, die hat in einem beim Projektentwickler Bauträger gearbeitet und die haben 1500 neue Wohnungen bauen wollen, aber jetzt im niedrigpreisigen Segment, also so dass also sich das auch Leute mit einem kleinen Geldbeutel leisten konnten. Und dann sind irgendwo waren dann tatsächlich 3 Zauneidechsen entdeckt worden und das hat man dann hochgerechnet, ja, dass also viel mehr sind. Dann mussten die dann mit dem Eimer rumlaufen, überall Zauneidechsen suchen, haben sich getroffen, gab es Gutachten, 20, 30, 40 Seiten lang über die Zauneidechsen, ja, und über, ja, ach so, nee, in dem Fall waren es, glaube ich, Knoblauchkröten, genau. Sorry, Zauneidechsen, den Fall gab es auch, hier waren es Knoblauchkröten, ja, also waren die Knoblauchkröten, ja. So, und dann wurde Baustopp verhängt ein halbes Jahr wegen den Knoblauchkröten, ja. Dann haben sie wieder angefangen zu bauen, da sind aber neue entdeckt worden, mussten neue Gutachten, mal wieder Baustopp. Jetzt sage ich schon, die ganze Sache ausgegangen ist. Also die Firma von meiner Freundin ist pleite gegangen da drin, weil das war ihr größtes Projekt, ja. Und die haben das einfach nicht dann stemmen können mit diesen ganzen Baustopps, ja. Die 40 Mitarbeiter haben alle ihren Arbeitsplatz verloren. Die 1500 Wohnungen, wo also viele Familien Platz gefunden hätten, sind dann erst mit Jahren Verzögerung entstanden. Ja, die Einzigen, also die zu Hause hatten, dann waren praktisch die Knoblauchkröten. Ich sage es jetzt als jemand, der so tierlieb ist, dass ich sogar Vegetarier bin, also ablehne, Tiere zu essen. Ich bin wirklich also für Tierschutz offen. Aber da sagt man, das ist doch absurd, was hier teilweise passiert, wenn man also wirklich mal in den Mikrokosmos Einblick hält, was da geschieht. Das wissen viele Leute gar nicht. Und die haben dann, das ist dann einfacher mit der Schuldzuweisung. Irgendwo die Menschen brauchen immer irgendwo jemanden, dem sie die Schuld geben können. Klar, und die Politiker wollen logischerweise nicht die Schuldigen sein. Ja? Und dann sagen sie, hier, guck mal, das ist der Spekulant, das ist der Immobilienhai, das ist der Makler, der hat es gemacht. Und dann ist die Schuld auf jemand anders abgewiesen. Ja? Und klar, viele Leute, die folgen dem auch. Und nur es hat auch damit zu tun, dass halt die meisten Menschen jetzt nicht so viel von den Themen verstehen. Ja, und das ist ja, wenn man bei vielen Themen hinguckt, wie hat eben die Kernenergie, wir haben jetzt das Thema Bauen, ja, dann ist einfach so, dass leider die Leute mit den plakativen, billigen Parolen, die dann irgendwo sagen, hier ist der Böse und die Ängste schüren, ja, die sind leider im Vorteil gegenüber demjenigen, der jetzt so, wie ich versucht, doch eine faktenbasierte, differenzierte Argumentation aufzubauen, weil das ist halt nun mal, braucht man ein bisschen mehr Zeit und Geduld, sich sowas anzuhören, zu durchdenken oder durchzulesen, als wenn jemand sagt, guck mal, da ist der Schweinehund, der Makler, der hat's gemacht und oder der böse Immobilienbesitzer, den müssen wir jetzt enteignen.
Ja, es sind oft die einfachen Rezepte, die vorgestellt werden, wo jeder sagt, ja, das kann ich nachvollziehen. Oder man sagt, hier, lies mal bitte diese 4 Bücher. Dann sind schon wieder 4 Wochen vergangen. Und ja. Wenn man nie liest, hat man dann auch vielleicht gar nicht so die Fähigkeit, das dann alles rauszuziehen. Ja, das kann ich nachvollziehen. Eine Sache, die mich immer beschäftigt, wenn alles angstgetrieben ist, kann man dann, also wenn das Emotionale so wuchtig ist, ja. Und ich merke das ja auch bei mir hier, ich habe eben meine Rolle beschrieben, ich bin Mieter auf dem Berliner Wohnungsmarkt und ich gucke immer mal wieder so nach links und rechts, ob es irgendwo eine schönere Wohnung gibt, das habe ich dann irgendwie dann so langsam aufgegeben, weil ich denke, ach, das wird immer teurer und warum soll ich da jetzt, unsere Wohnung ist ja schön so. Und dann merkt man aber, wie andere auf einmal sagen, oh, wir haben Zwillinge bekommen, wir brauchen eine größere Wohnung. Ja. Und jetzt kommt der Mietpreis von 6,65 Euro, würde der dann steigen, sie könnten eine neue Wohnung bekommen für 16,50 Euro, also 10er pro Quadratmeter mehr. Und das ist so emotional aufgeheizt. Kann man dann mit rationalen Argumenten überhaupt noch argumentieren? Weil ich glaube, das prallt doch ab.
Haben Sie recht, also wahrscheinlich halt nicht, sieht man ja auch. Ja. Und man muss auch sagen, es ist natürlich so, in Berlin, wir waren ja verwöhnt eine Zeit lang, also weil wir extrem niedrige Mieten hatten, auch in guten Gebieten, ja, wie Prenzlauer Berg oder Mitte oder so. Ja. Ich weiß noch, ich habe 1999, 2000 relativ viele Wohnungen gekauft, damals in der Invalidenstraße, die meist habe ich jetzt wieder verkauft. Ja. So, da war die Miete damals kalt 5 Euro so bei den Wohnungen, also in Mitte. Ja. So, also da waren wir schon hier verwöhnt, auch im Vergleich zu anderen westdeutschen Städten. Und klar, verstehe ich jeden, der dann sagt, ich habe bisher früher mal 5 Euro gezahlt, kalt, ja, jetzt zahle ich irgendwann da 12 Euro. Das ist nicht schön, das gefällt mir nicht, das kann ich auch verstehen. Aber man muss auch sagen, es gibt jetzt auch kein Menschenrecht, in Berlin Mitte zu wohnen, so für jeden. Ja. Es gibt auch in New York kein Menschenrecht, am Central Park zu wohnen, obwohl da jeder gerne wohnen würde. Da wohnen halt manche auch in Brooklyn oder irgendwo in anderen Bezirken. Ja. Und aber das ist ja allgemein so. Ja. Ich meine, der eine fährt jetzt eine Mercedes S-Klasse, ja, oder ein Bentley oder so, ja, aber es gibt jetzt auch kein Menschenrecht, dass jeder jetzt Ferrari fährt oder Bentley fährt oder Mercedes S-Klasse. Es gibt halt auch Leute, die fahren Fiat, ja. Und das ist jetzt klar, dass wenn man jetzt mal bei dem Bild bleibt, dass jemand, der bisher in der S-Klasse gefahren ist, wenn der dann irgendwo aus ökonomischen Gründen gezwungen wird, dann im Fiat zu fahren, dann kann ich den Mensch natürlich verstehen, dass ihm das nicht gefällt. Das ist ja ganz logisch. Ja. Trotzdem muss ich sagen, die Frage ist doch, wie man dann darauf reagiert. Ja. Und das ist so ein bisschen auch eine Sache vom Menschenbild, was ich habe. Ist den Menschen wirklich geholfen, wenn ich sage, du bist hier ein Opfer von Kapitalismus, Gentrifizierungspolitik und schließt dich uns an, wehr dich, mach das und das. Ist den Menschen wirklich damit geholfen? Oder ich bin ja mehr so der Mensch, der an den Einzelnen appelliert und sagt, guck mal an, was du jetzt für dich tun kannst, um deine Situation zu verändern, auch wenn die äußeren Rahmenbedingungen schlecht sind. Ja, weil ich glaube einfach, das hilft dem Menschen nicht, ja. Wenn ich dem sage, deine Situation ist schrecklich, macht dir auch gar keine Hoffnung, dass sich irgendwas ändert. Solange der Kapitalismus da ist, wird es dir letztlich immer schlecht gehen, ja. Das ist doch was Menschen eigentlich die Hoffnung raubt und hoffnungslos macht, ja. Und ich habe halt eine andere Botschaft. Ich sage, egal wie die äußeren Umstände sind, du kannst immer als Meister deines eigenen Schicksals was erreichen. Und ich habe jetzt mein letztes Buch über ein ganz anderes Thema geschrieben, aber nur mal als Beispiel anzuführen, was ich damit meine. Das neue Buch, das heißt, ich will, was wir von erfolgreichen Menschen mit Behinderungen lernen können. Da habe ich 20 Menschen porträtiert, die also behindert sind. Ich habe jetzt gerade, letzte Woche war ich mit einem Abendessen davon, der hat keine Arme, ja. Der ist aber einer der besten Hornisten der Welt, ja. So, und ich meine, wenn einer wirklich klagen könnte und sagen könnte, ich habe hier schlechte Karten mitbekommen, ich habe keine Chancen, ja, dann wäre es doch der ohne Arme auf die Welt gekommen. Das macht er aber nicht. Ja. Ja. Der ist unglaublich optimistisch, erfolgreich. Ja. Und er sagt, ich habe mal festgestellt, dass das Jammern über mein Schicksal überhaupt nicht ändert. Ja. Und deswegen mache ich es auch nicht, ja, sondern habe selbst die Hand genommen und ist heute unglaublich erfolgreich. Hat schon mit 23 seine Autobiografie geschrieben. Er ist jetzt 30 Jahre. Ist überall auf der Welt, gibt seine Konzerte, nimmt seine CDs auf. Ja. Und das, oder hier in Berlin, ein anderer, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, der Galerist König. Ja. Der hat hier eine Galerie, der war blind, wo er die Galerie eröffnet hat. Ja, inzwischen sieht er wieder 30%, weil er nach 30 Operationen, Hornhauttransplantation oder so, sieht er jetzt wieder ein bisschen was. Aber wo er die Galerie eröffnet hat, war der blind. Ja, ich meine, das ist, der hat ja nicht nur in Berlin die Galerie, der hat eine in Seoul, der hat eine in London. Ja, ja, ja. Einer der erfolgreichsten Galeristen. Und ich sage mir, dann nehme ich doch lieber solche Mensch. Oder ich sage noch einen dritten, der hat auch das Vorwort zu meinem Buch geschrieben, Salia K. Watte. Ja, vielleicht kennen manche den Film Blind Date mit dem Leben, oder gibt es auch als Buch. Ja, der war auch fast blind, schon mit 15 Jahren. Dann hat er mit 20er Jahren schwer Krebs bekommen und so weiter. Ja, so, der ist auch praktisch heute blind. Ja, ist ein erfolgreicher Unternehmensberater und macht gerade sein nächstes Buch, seinen nächsten Film. Und ich suche mir lieber diese Leute. Kann nicht jeder so sein, verstehe ich auch, ja. Aber jeder kann sich ein bisschen von abschneiden, dass ich sage, was habe ich denn für ein Menschenbild? Und sage ich jetzt, ich will Opfer sein, Opfer vom Kapitalismus, Opfer von dem und dem und klage jetzt irgendwo die ganze Welt an, ja. Oder sage ich, gucke, wie ich mein Schicksal selbst in die Hand nehme. Und das ist halt so letztlich die kollektivistische gegen eine eher auf das Individuum ausgerichtete Weltanschauung.
Ja, das hört sich für mich gerade so ein bisschen so an. Also wir hatten Wolf Lotter hier im Gespräch, der ja viel über das Thema Selbstverantwortung referiert. Und es klingt für mich so, dass wir jetzt den Kapitalismus als eine Art, ja, Stellvertreter oder ja, Teufelsersatz so quasi definiert haben, als Stellvertreter für unsere Selbstverantwortung. Also der Kapitalismus, der saugt uns alle aus, der macht alles kaputt, der ist ganz böse, und dann müssen wir uns nicht drum kümmern, um die Welt, aber auch nicht um uns. Also es ist ja wahrscheinlich einfacher zu klagen, das sagt auch Jens Korsen immer, ne? Also der Beginn ist aufhören zu klagen, zu jammern und nicht zu sagen, ich muss, sondern ich will, und dann verändert sich alles. Also dieses Inner Game, dieses Mindset, auch wenn ich dieses Wort Mindset überhaupt nicht mag, aber das höre ich gerade so ein bisschen raus. Also
naja, klar, das heißt, für mich ist auch das verbunden in der Tat. Ich sehe das schon ganzheitlich. Es geht hier nicht nur um ein bestimmtes Wirtschaftssystem, sondern es geht hier um ein bestimmtes Menschenbild, um eine bestimmte Philosophie, die dahinter steht. Ja. Und klar, der Kapitalismus löst nicht alle Probleme. Ja. Also ich sag mal, andere Systeme, die versprechen den Menschen auch eine Sinnstiftung. Also zum Beispiel im Sozialismus, da hast du irgendwo den höheren Sinn in dieser Ideologie, ja, oder im Islamismus ist es auch so, ja, im Nationalismus auch, da hast du bestimmte Ideologien, ja, die den Menschen Sinn geben. Der Kapitalismus gibt den Menschen keinen Sinn, den muss schon jeder selbst suchen in seinem Leben. Es gibt halt nur die materiellen Bedingungen, die halt besser sind als jedem anderen System. Ja? Aber es ist nichts, was dich dann, ja, und das ist so der Vorteil natürlich von solchen politischen Religionen, ja, ob das jetzt Antikapitalismus ist oder auch diese Gender-Ideologie, Feminismus und so weiter, ja, die haben auch immer so so ein utopisches Element in sich drin. Oder ja, die ganze Welt geht jetzt zugrunde und wir wissen jetzt den Weg, dich zu erlösen und so weiter. Ja, das ist ja so doch so ein religiöses Moment. Also für mich ist das alles, sind es so politische Religionen. Das sehen Sie auch bei der Öko-Ideologie, ja, dass so wie die Rituale der Religion, ja, die tun dann ihren Joghurtbecher irgendwo auskratzen und der Müll wird dann getrennt und dann haben sie immer schlechtes Gewissen, wenn sie fliegen und so. Sie fliegen zwar trotzdem, aber immerhin mit einem schlechten Gewissen fliegen sie und tun dann Buße, indem sie die Grünen wählen und so weiter. Ja, das hat also für mich irgendwo, ja, das hat nicht so viel mit Rationalität zu tun. Und vielleicht liegt es im Menschen drin, dass er solche Dinge halt braucht, und ich verstehe das auch, so spirituelle Dinge oder Sinn, nur dass ich sage, das soll eigentlich nicht irgendeine Ideologie sein, die das gibt, sondern das muss jeder Mensch in sich und für sich suchen. Und ja, also deswegen wollte ich damit nur sagen, wenn ich über Kapitalismus spreche, ist es eigentlich eingebettet in so eine größere Frage, welches Menschenbild habe ich im Grunde genommen.
Ja. Ja, super interessant, weil ich glaube, das kommt jetzt raus, dass auch diese, ich habe es am Anfang Schizophrenie genannt oder auch mehrfach in diesem Themenschwerpunkt, diese verschiedenen Ziele, Wünsche, die wir haben, dieses Spannungsfeld. Ich glaube, wenn man mal ja auch in die Philosophie so ein bisschen reinliest, ist ganz normal, dass es A und B gibt und die sich eigentlich gegenseitig ausschließen. Also nicht fliegen zu wollen und Urlaub auf Mallorca zu machen. Ja, kann man mit dem Auto und der Fähre hin, aber ist auch die Frage, ob der Abdruck dann so gering ist. Und also ich glaube, diese Gegensätze müssen wir aushalten. Und ich habe das Gefühl, dass wir in einer Welt sind, in der diese Gegensätze, die wir aushalten müssen, immer wuchtiger werden, vielleicht auch in der Anzahl mehr werden. Und das überfordert den Menschen, vielleicht so manche Menschen. Und wenn wir damit umzugehen wissen, ich würde es jetzt nicht Resilienz nennen, das ist auch eine Diskussion, ja, dann, das ist, glaube ich, dann ein ganz wichtiger Punkt. Eine letzte Frage hätte ich noch, wenn Sie sagen, der Kapitalismus gibt keinen Sinn, es gibt immer mehr Unternehmen, die jetzt über Purpose reden, also wir brauchen so einen gemeinsamen Purpose und dann können wir alle hinter diesem Licht herrennen und dann sind doch alle ganz toll und so. Ich glaube, dass der Kapitalismus oder das System, die Wirtschaft, die Marktwirtschaft, wie wir es auch jetzt nennen wollen, so kleine Purpose-Leuchten lokal, regional, organisational darstellen können. Und aber das ist ja dann auch eigentlich das Individuelle, was Sie angesprochen haben, oder?
Ja, also Genie in dem Bereich war der Steve Jobs, ja. Der hat das ja, also der hat ja den Leuten nicht jetzt irgendwie das iPhone verkauft oder vorher einen Computer, ja. Der hat den ja, der hat gesagt, wir schlagen eine Delle ins Universum und solche Sprüche, ja, und wir verändern hier die Welt, ja. Und das war ja wie so ein, ich habe gerade so eine Biografie über ihn gelesen, über den Steve Jobs. Da hieß es, es war mehr wie so eine auch Erweckungspredigt, so wenn der seine Vorträge gehalten hat, da ging es jetzt nicht um Produkt, ja. Sie kennen vielleicht diese berühmte Werbung mit 1984, Big Brother und so weiter, ja, wo dann letztlich nur ein neues Produkt vorstellt, aber das so hochstilisiert, IBM wird die Welt beherrschen und wir sind jetzt die Letzten, die gegen die Unterdrückung angehen und so weiter, ja. Also kann man so machen, ja. Die Jobs, den bewundere ich auch sehr, aber man sollte auch manchmal die Kirche im Dorf lassen. Also ich finde, ein Unternehmen, das braucht jetzt keinen unbedingt spirituellen großen Sinn. Wenn ein Unternehmen das schafft, und nur dann wird es erfolgreich sein, die Bedürfnisse von vielen Konsumenten zu befriedigen, entweder durch neue Produkte, also wie das jetzt zum Beispiel Steve Jobs gemacht hat, oder auch indem bestehende Produkte einfach sehr viel billiger werden, ja, dann ist es schon eine gute Sache. Da brauche ich jetzt kein Purpose oder so. Also nehmen Sie mal an, zum Beispiel, lange Zeit waren die reichsten Deutschen die beiden Albrecht-Brüder, also von Aldi, die Aldi gegründet haben. Und heute ist es, ich glaube, der erste oder zweite reichste, je nach Statistik, ist der Schwarz von Lidl, ja. So, wodurch sind die jetzt reich geworden? Einfach dadurch, dass sie Produkte, die für eine große Masse von Konsumenten in einer vernünftigen Qualität zum günstigeren Preis angeboten haben. Ja, also dadurch sind die reich geworden. Und wer hat die reich gemacht? Letztlich jeder, der irgendwo diese Produkte nutzt. Ja, und zugleich wird dann über die Leute geschimpft. Das ist das Gleiche mit Amazon. Keiner mag Amazon. Jeder schimpft irgendwo drauf. Und Jeff Bezos als der reichste Mensch der Welt. Nur, ich meine, wer hat denn Amazon groß gemacht? Ja, das ist doch jeden Tag eine Entscheidung, wenn ich ein Buch, ich bestelle auch meine Bücher über Amazon, ja, und andere Produkte auch, ja. Ich hatte jetzt neulich gerade das Erlebnis, ich brauche so neue Schreibtischlampen und da bin ich erst hier zum, ich wollte die schneller haben, da bin ich jetzt zum Karstadt, bin da rauf und runter, bis mir, die gibt's da, die gibt's da, bis mir einer erklärt hat, die gibt's nirgendwo. Ja, dann bin ich zum Saturn gegangen, ja, und habe da gefragt, hat mir auch erst was Falsches hingeschickt, ja. Muss ich feststellen, da gab's auch nicht die Schreibtischlampe, ja. Und dann habe ich bei paar Sekunden auf Amazon gegoogelt, habe meine Sekretärin einen Link geschickt, habe gesagt, bestellen Sie die, und dann war die zwei Tage später war die dann da, ja. Und ich meine, das da kann man jetzt schimpfen und sagen, wie schlimm ist Amazon oder so, ja, oder wie schlimm sind jetzt Leute wie der Schwarz oder die Albrecht-Brüder, aber letztlich sind alle diese Leute dadurch groß geworden und auch reich geworden, dass durch uns selbst, durch die Konsumenten, das ist ja eine tägliche Abstimmung, eigentlich insofern auch was sehr Demokratisches, ja, so, weil jeder hat eine Stimme und jeder Konsument hat eine Stimme, nutze ich das jetzt oder nutze ich das nicht, ja, und der, also ich habe auch hier zu Hause Word, Sie vielleicht auch, ja, so Microsoft-Produkte, da haben wir halt den Bill Gates mit reich gemacht, und Sie haben wahrscheinlich heute auch schon gegoogelt, ja, da haben Sie dann die, also Google reich gemacht und so, ja, und das sind ja immer Entscheidungen letztlich, die am Schluss vom Konsumenten gefällt werden, und deswegen sage ich mal so, das war ja Ihre Frage mit dem Sinn. Ja, der Sinn muss nicht irgendwas Überragendes sein, wie jedes Mal, dass ich jetzt die ganze Welt retten will. Ja, es ist ja schon ausreichend, wenn jemand, ja, wobei, oder ich fange mal anders an, vielleicht trägt sowas sogar zur Weltrettung bei. Also ich nehme jetzt mal als Beispiel, weil ich gerade von Steve Jobs gesprochen habe, ja, nehmen wir jetzt hier das iPhone, ja, so, das ist eine Sache, die sehr gut ist für Umwelt und Klima, ja, verstehen viele gar nicht, aber ist eigentlich ganz einfach, wenn Sie mal aufzählen, wie viele Geräte da drin stecken, also ein Telefongerät, ein Tonbandgerät, ja, ein Navigationssystem und ja, eine Kamera noch, ja, eine Filmkamera, ja, und es hat mal einer, ich glaube, das sind 30 verschiedene Produkte, wenn sie die alle so auf einen Tisch legen,
Taschenlampe.
Ist der ganze Tisch voll, ja. So, das waren alles mal Produkte, ja, die haben Ressourcen verbraucht, ja. Da haben sie ein Diktiergerät gehabt mit dem eigenen Mikrofon, eine Filmkamera und irgendwo, ja, hat viel mehr Ressourcen verbraucht. Und dann kam jetzt der Steve Jobs und hat so ein iPhone gemacht, was es alles in ein Produkt integriert und wodurch sehr viel weniger verbraucht wird. Deswegen ist auch zum Beispiel, um mal zum Ausgangspunkt zurückzukommen, mit der Umwelt. Das ist auch einfacher, als die Leute denken. Viele sagen so, ja, die Rohstoffe der Welt sind begrenzt und können wir nicht unbegrenzt wachsen, also ist Wachstum schlecht. Das hört sich erstmal völlig logisch an, ja, aber das kommt, wenn man sich einfach so einfache Wahrheiten logisch herleitet, geht es auch oft ein bisschen an der Realität vorbei, weil das iPhone ist ja nur ein Beispiel für das, was man Miniaturisierung nennt, also dass die Sachen kleiner werden. Ich sage immer ein anderes Beispiel. Also ich habe früher eine große Schallplattensammlung gehabt, ja, wo ich auch sehr stolz drauf war, habe ich einen Großteil meines Geldes als Jugendlicher für Schallplatten ausgegeben. Und dann später kamen dann die CDs, die den großen Vorteil hatte, dass nicht immer die Kratzer und die dann gesprungen sind und was weiß ich, wo ich mich geärgert habe, ja. So kamen die CDs an einer viel besseren Qualität. Die haben dann nur noch einen ganz kleinen Raum eingenommen davon, ja. So, ich bin jetzt ein bisschen altmodisch, kaufe mir immer noch CDs. Meine Freundin lacht mich aus, weil die hat überhaupt keine CD, weil die letztlich dann MP3, wo überhaupt nichts mehr gebraucht wird, also gar keinen Platz mehr gebraucht wird, ja, oder Bücher, also ich besitze ein paar tausend Bücher, die bei mir auch gar nicht zu Hause alle hinpassen, ich war jetzt gerade in so einem Self-Storage wo ich im Container ein paar tausend Bücher gelagert habe, weil da musste ich einige rausholen, ja. Also alles ein bisschen unbequem, ja. Mein Vater, der ist 92, der ist da sogar moderner als ich, der liest jetzt einen Großteil auf Kindle, ja, und braucht den ganzen Platz nicht mehr, ja, wo ich noch viel Papier mit Büchern und Platz hier verbrauche. Also das sind jetzt nur so Beispiele, die mir jetzt spontan einfallen und die zeigen so eine einfache Parole, ja, Wachstum schlecht, es werden immer mehr Rohstoffe verbraucht. Wenn man genauer mal hinschaut, stimmt das gar nicht. Also in vielen Bereichen ist sogar der Rohstoffverbrauch in den USA in den letzten 20 Jahren gesunken. Und zwar genau aus diesen Gründen, ja, die ich eben genannt habe als Beispiel. Und deswegen, ja, wir kommen immer wieder zum gleichen Thema. Es gehört schon auch eine Menge Wissen dazu auf verschiedenen Gebieten, ja, um sich über die Dinge eine Meinung bilden zu können. Und so ein schnell dahergesagter Satz, ja, denk doch mal nach, die Rohstoffe sind begrenzt, Wachstum kann nicht unbegrenzt sein, also müssen wir Wachstum reduzieren, hört sich für einen, der nicht viel weiß, erstmal logisch an. Aber wenn ich da nur mal so ein paar Argumente bringe, wie eben, ja, dann ist es vielleicht sinnvoll, auch mal darüber nachzudenken, ob das wirklich so einfach ist.
Ja, also das Thema Ressource, das hatte ich sogar auf dem Schirm, das haben wir dann so ein bisschen verloren durch den Berliner Wohnungsmarkt. Und jetzt, wo Sie es sagen, es gibt eine ganz tolle Seite, ich glaube, die ist sogar von Hans Rosling, also beziehungsweise von seiner Tochter, weil er leider nicht mehr lebt, Our World in Data, ja, wo man wirklich mal so ein paar Dinge eingeben kann, um zu schauen, wie sich was verändert hat. Einfach um die Argumente, die man hat, nicht nur emotional begründen zu können. Ich muss ehrlicherweise zugeben, ich gehöre auch manchmal in diese Kategorie, weil ich auch gern Schwingungen aufnehme und das ist auf der einen Seite eine Stärke, auf der anderen Seite natürlich ist faktenbasiertes Wissen vielleicht ein bisschen valider und dann auch ja, auch leichter zu begründen.
Ich meine, es hat ja beide seine Berechtigung. Also ich bin jetzt keiner, der nur Fakten, Rationalität, im Gegenteil, in meiner zweiten Doktorarbeit über Psychologie von reichen Menschen habe ich nachgewiesen, also dass Bauchentscheidungen zum Beispiel im unternehmerischen Bereich oft sehr viel wichtiger sind und entscheidender sind als jetzt Analysen. Nur ich muss ja sehen, was mache ich womit? Ja, es gibt also Sachen, die ich mit dem Bauch entscheiden kann. Ja, aber wenn ich jetzt wissen will, ob jetzt zum Beispiel heute es mehr arme Menschen gibt als früher, da kann ich nicht mit dem Bauch aufgrund von diesem Fernsehbild, ich sehe im Fernsehen, da hungern Kinder, und dann sage ich, die Welt wird immer schlimmer, ja. So denken ja die meisten Menschen. Nee, an dem Punkt, da muss ich mir schon mal auch Daten und Statistiken angucken. Gibt andere Dinge, die man sicherlich mit dem Bauch entscheiden kann. Also deswegen, der liebe Gott hat uns ja auch beides mitgegeben, eine Intuition, ein Bauchgefühl auf der einen Seite und das Analytische auf der anderen Seite, weil wir beides bräuchten, wenn wir nur eins bräuchten, da hätte er uns nur eins mitgegeben. Ich muss nur genau wissen, wann ich was einsetze. Ja, wenn ich jetzt und meistens ist es gut, wenn man beides einsetzt. Ja, wenn man jetzt nur auf eine Sache setzt, da kann man auch konstituieren. Also weiß jeder, der mal verliebt war, dann vielleicht weitreichende Entscheidungen gefällt hat, vielleicht sogar geheiratet hat im Zustand von geistiger Umlachtung, die ja praktisch gleichbedeutend ist mit verliebt sein. Er hat später dann, hat er sich nach einem Jahr vielleicht oder zwei schon vom Scheidungsanwalt wieder getroffen, weil er halt nur sich davon hat leiten lassen. Ja, so klar, andererseits sucht jetzt auch keiner seinen Partner aus nach einer Checkliste, dass er alles abcheckt, macht einen Haken dran und sagt, also Analyse hat ergeben, die wird geheiratet. Also es ist schon in vielen Lebensbereichen, selbst bis zu ganz privaten, ist es schon gut, dass man also beides gebraucht, ja, dass man schon dem Bauchgefühl auch vertraut, ja, aber nicht in allen, ja. Es gibt halt auch Sachen, wo man einfach Wissen zu brauchen und Fakten, und es ärgert mich manchmal. Ich bin also, ich mache viel auf Facebook und auf Twitter, ja, wenn da jemand also noch nicht ist, freue ich mich, wenn er mir folgt. Ja, da gibt es auch manchmal Leute, wo ich merke, die haben überhaupt keine Ahnung, die haben sich von ihrem Thema, merke ich genau, was der schreibt, noch nie im Leben beschäftigt, ja. Aber mit einer großen Selbstgewissheit, Selbstsicherheit schreiben die dann irgendwas, wo jeder, der ein bisschen Ahnung hat, weiß, das ist einfach dumm, der hat einfach keine Ahnung. Der hat noch nie ein Buch dazu gelesen zu dem Thema. Die denken, sie brauchen auch nichts dazu zu lesen, weil sie wissen alles so, sie können sich alles so herleiten, ohne irgendwas zu lesen. Ja, und das ist so eine gewisse Überheblichkeit bei manchen Menschen, ja. Ist auch vielleicht ein Defizit von unserem Bildungssystem. Also ich war auch selbst mal 1,5 Jahre Lehrer in der Schule und ich kann mich noch erinnern, also da, ich habe auch viel Wert drauf gelegt, dass die Leute also auch erst mal, bevor sie diskutiert haben, ich diskutiere gern, mal Fakten sich erarbeitet haben. Und da war ich auch, da meldet sich einer und sagt, ja, ich habe zwar den Text nicht gelesen, ich wollte aber Folgendes noch zu sagen. Ja? So, das ist so die Einstellung manchmal, die die Leute haben. Ja? Ich brauche es nicht lesen, aber ich habe schon eine Meinung. Ja? Und das finden sie sehr oft. Also wer mal was zum Lachen haben will, der guckt sich im Internet die Videos von der linken Vorsitzenden an, Hennig Welsow, ja, da wird ein wunderbares Beispiel sehen, wie man also zu bestimmten Themen, ohne irgendwelche Fakten zu kennen, aber immer sehr starke Meinungen hat zu dem Thema.
Okay, und dann noch eine allerletzte Frage. Wenn Sie in die Zukunft schauen, also eigentlich erübrigt sich diese Frage, aber optimistisch, pessimistisch, mal so, wie beim Bauchgefühl und den Fakten?
Also vom Bauchgefühl bin ich eigentlich immer eher ein Optimist, ja. Aber ich muss gestehen, wenn ich so auf die politische und wirtschaftliche Entwicklung schaue, dass ich doch in vieler Hinsicht dann, wenn ich also die Fakten analysiere, sage, dass ich sehr, sehr skeptisch bin bei vielen Entwicklungen in Wirtschaft und Gesellschaft in Deutschland, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit im Grunde genommen. Und ich versuche mich dann immer ein bisschen selbst zu trösten, ja, weil wie gesagt, bei mir ist es auch so, ja, die Analyse ergibt dann, geht eigentlich vieles in eine sehr negative Richtung, aber man will es natürlich nicht so, ja, man will die Zukunft ja nicht düster sehen. Und dann tröste ich mich immer damit, dass ich als Historiker weiß, also es gibt so viele Überraschungen, dass man so viele Dinge, die man halt nicht vorhersehen kann. Wobei ich schon zu den Menschen gehöre, die viele Dinge richtig vorhergesehen haben. Also ich kann es auch nachweisen. Ich habe gerade ein Buch von mir neu aufgelegt. Wohin treibt unsere Republik? Das ist 1994 geschrieben. Da waren die Grünen vorher auf den Bundestag geflogen, gerade wieder knapp reinkommen. Da habe ich zum Beispiel geschrieben, dass die Grünen die ganze Diskussion dominieren werden und dass die anderen Parteien alle den grünen Themen folgen werden, insbesondere auch die CDU, ja, und habe auch vorausgesagt, dass sich rechts von der CDU noch eine Partei entwickeln wird, die sich aber immer weiter nach rechts entwickeln wird, habe vorausgesagt, dass die SPD zusammenarbeiten wird mit der Linken und so weiter, was damals also alles noch, hat jeder gesagt, der spinnt, ja, also manchmal kann man schon, ich habe das Buch deswegen extra unverändert neu aufgelegt, Wohin treibt unsere Republik, damit jeder sehen kann, also da habe ich schon in vielen Dingen recht behalten, ja, obwohl die Prognosen also eher skeptischer, negativer Art waren da. Aber es sind, wenn ich heute also auch die Situation schaue, dann sage ich, der Kapitalismus ist eigentlich überall eher in der Defensive auf der Welt. Das war in den 80er Jahren anders. Ja. In den 80er Jahren, da gab es Leute also wie Ronald Reagan oder in Großbritannien Margaret Thatcher oder auch dann in Schweden haben sie kapitalistische Reformen gemacht. In Deutschland mit dem Schröder auch ein bisschen was in die Richtung. Vor allen Dingen Deng Xiaoping in China hat die Reformen gemacht. Also da war überall irgendwo der Fortschritt in Richtung mehr Kapitalismus da, mehr Markt. Und ja, und wenn ich heute schaue, ist eigentlich überall in die entgegengesetzte Richtung, dass ich mich also als Vertreter von Kapitalismus irgendwo überall in einer Minderheitensituation sehe. Oder sehen Sie auch so ein Buch wie von mir, Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Da finden es nur wenige. Aber wenn Sie jetzt in Bücherladen gehen oder auch bei Amazon schauen, also wie viele Bücher es gibt, wo der Kapitalismus auf der Anklagebank sitzt, die können Sie ja gar nicht zählen. Ja. Und das ist schon eine Entwicklung, die ich logischerweise aus meiner Sicht negativ sehe. Aber es ist ja so, ich versuche ja ein bisschen was zu beizutragen, immer im Kleinen, auch durch so ein Gespräch wie heute oder durch meine Vorträge, durch meine Artikel, versuche ich ja was zu beizutragen, da Gegeninformationen zu geben. Und wie gesagt, wer sich für interessiert, also freue ich mich natürlich, wenn die Leute meine Bücher lesen, aber ich schreibe auch auf Wall Street Online zum Beispiel regelmäßig Artikel, die man sich anschauen kann. Und bei Facebook bin ich so lange, bis ich nicht meine Seite gelöscht oder gesperrt werde, weil mir da schon jetzt mehrfach mit gedroht wurde. Ja? Also hoffe ich, dass es nicht auch dann passiert. Ja.
Okay, also schon in irgendeiner Ecke, obwohl sie dort gar nicht als...
Ja, also ich sage mal, ein völlig absurdes Beispiel. Meine Doktorarbeit gegenüber Hitler, ja, die ist positiv besprochen worden in der Süddeutschen, in der FAZ, ja, in allen renommierten Fachzeitschriften, ja. Jetzt habe ich neulich den Amazon-Link gepostet zu meiner Doktorarbeit über Hitler, ja. Und dann haben die das gelöscht, haben gesagt, das wäre ein Hassrede-Beitrag gewesen, ja. Also dieser Post aus Amazon über meine Doktorarbeit, ja. Warum? Weil die irgendwo Adolf Hitler steht bei dem auf dem Index und können überhaupt nicht unterscheiden, ob das jetzt irgendein Nazi ist, der jetzt Hitler, ja, oder ob ich eine wissenschaftliche Arbeit, so, ja. Und so Sachen, das ist also schon manchmal passiert, ja. Und da wird man dann immer bestraft, ja, dass die Reichweite beschränkt wird, dass man keinen neuen Abonnenten mehr einladen darf. Ich habe neulich schon gerade gepostet, ich habe gesagt, wenn er mich nicht mehr findet auf Facebook, dann geht er auf Twitter. Da habe ich bisher die Probleme nicht gehabt, obwohl es da auch immer wieder Leute gibt, die einen dann anzeigen, ja, wegen angeblicher Hassrede. Also ich sage mal das letzte Beispiel bei Twitter, aber die haben das bisher immer zurückgewiesen. Da hatte ich einen Satz geschrieben, so ein bisschen launisch, der hieß, wer gendert, hat die Kontrolle über sein Denken verloren, habe ich so gepostet. Ja, dann hat mich jemand wegen Hassrede angezeigt. Ja, und ich meine, also ich habe dafür kein Verständnis. Das muss jetzt keiner meiner Meinung sein. Der eine, der findet es halt toll zu gendern, der andere findet es ein Blödsinn, so wie ich. Ja, und ich habe halt einen lustigen Spruch gebracht. Der war ein bisschen an Karl Lagerfeld angelehnt. Der hat ja gesagt, wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Genau. Ich habe gesagt, wer gendert, hat die Kontrolle über sein Denken verloren. Ja? Da setzt sich jemand hin, schreibt eine Beschwerde an Twitter und sagt, das ist Hassrede. Ja? So. Und wenn dann viele so kommen, dann kann es halt passieren, dass man tatsächlich die sagen, oh, das scheinen, das sind ja auch Algorithmen oder irgendwie, wenn es keine Algorithmen sind, dann irgendwelche niedrig bezahlten Mitarbeiter, die nicht unbedingt auch selbst Geistesgrößen sind oder so, ja, die dann sowas beurteilen. Aber bei Twitter hatte ich also bisher Glück, da wurde alle diesen Quatsch immer zurückgewiesen. Aber bei Facebook, ja, das ist ja zum Teil wie bei Kafka, ja, da wird dann nur gesagt, sie haben gegen die Gemeinschaftsstandards verstoßen. Also das ist ja nur ein anderes Wort für Zensurvorschriften. Also früher hat man das Zensurvorschriften genannt, heute heißt es Gemeinschaftsstandards, ja. Aber es wird gar nicht gesagt, gegen welche. Und mit was und warum? Du kannst doch nichts dagegen vorgehen, ja. Und das erinnert mich immer an, ich weiß nicht, kennen Sie wahrscheinlich auch von Kafka, der Prozess, ja, wo einer wird angeklagt, aber weiß gar nicht warum und wieso, ja. Und das ist wirklich, was heute oft passiert auf Facebook. Und zwar nicht nur für Leute, die jetzt extreme Meinungen vertreten. Ich meine, ich bin FDP-Mitglied seit 26 Jahren. Ich habe eine liberale Grundeinstellung. Ich bin jetzt in keiner Hinsicht irgendwo extrem oder so, außer vielleicht extreme Anhänger vom Kapitalismus, gebe ich zu. Ja, aber das sind ja Meinungen, die in der Diskussion erlaubt sein müssen, genau wie die Gegenmeinungen erlaubt sein sollen. Und das sind also so auch ganz bedenkliche Entwicklungen, die ich da sehe, aber die ich jetzt auch nicht dem Kapitalismus anrechne, obwohl es ein privates Unternehmen ist, weil es hat natürlich, warum machen die das jetzt? Ja, weil der Staat wieder Vorschriften erlassen hat, wie Netzdurchleitungsgesetz, wo sie gesagt haben, wenn die das nicht praktisch dann löschen und dagegen vorgehen, sind sie in der Haftung. Ja, so, und dann löschen die halt lieber mal 10 Seiten so viel, als irgendwie dann ein Haftungsthema einzugehen. Also auch da sage ich wieder, ärgere ich mich zunächst mal bei Facebook, aber eigentlich im zweiten Schritt ärgere ich mich dann mehr über die Politik und über den Staat, die jetzt so Gesetze machen, die dann überhaupt der Hintergrund sind, warum Facebook sowas macht. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Solange es noch geht, freue ich mich, wenn der ein oder andere bei Facebook mal vorbeischaut. Und wenn sie mich da nicht mehr finden sollte, zur Zeitpunkt der Ausstrahlung des Interviews, dann bin ich optimistisch, dass dann bei Twitter geht. Ja.
Ich bin mir sicher, dass einige ZuschauerInnen das tun werden. Mich hat dieses Gespräch wirklich extrem, also alles wird so zusammengeführt. Wir haben eigentlich alle Folgen, die vorher besprochen wurden, in irgendeiner Art und Weise gestreift. Wir haben sie besprochen nochmal, einzelne Argumente. Ich habe jetzt Wolf Lotter und Andreas Beck genannt, aber auch andere wie Jenny Meyer und so kamen hier vor. Deshalb, vielen Dank für dieses Gespräch. Es ist das perfekte Ende für diesen Themenschwerpunkt. Es ist ja schon das zweite Mal, dass wir den Kapitalismus neu besprechen. Ich finde, jetzt reicht es auch. Jetzt haben wir genug Facetten gehört. Insgesamt jetzt, glaube ich, 22 Episoden darüber. Jetzt sollte man sich eine Meinung gebildet haben und den Kapitalismus auch neu gedacht haben. Vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch.
Ja, Ihnen auch ganz herzlichen Dank.
Das war das Gespräch mit Dr. Rainer Ziedelmann. Alle Infos, Social Media, Bücher und so weiter sind natürlich in den Shownotes hinterlegt. Und ein Zusatz noch, ich habe über Rosling gesprochen und von der Seite Our World in Data. Die ist in den Shownotes verlinkt, aber ich meinte eine andere, die ist natürlich auch in den Shownotes verlinkt, nämlich gapminder.org. Das ist die, die auf dem Werk von Hans Rosling beruht. Also, vielen Dank, dass du diesen Podcast hörst. Danke, dass du dir diesen Themenschwerpunkt angetan hast, dass du deinen Horizont erweitern wolltest. Ich freue mich immer über eine Nachricht, wenn dir dieser Podcast gefällt, wenn du Ideen hast für andere Themen, für andere Gäste, völlig egal. Ich bin immer offen dafür. Ich wünsche dir eine tolle Woche. Wir hören uns in der nächsten Woche, am nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin, alles Gute.